Ein herzliches Hallo zu meinem Podcast Rückverzaubert, verwurzelt in der christlichen Tradition, offen für Neues. Ich freue mich so, dass du dabei bist. Hier geht es um eine christlich geprägte Spiritualität, die nach Ganzheitlichkeit und Verbindung strebt, zwischen Wissenschaft und religiöser Erfahrung, zwischen Mutter Erde und Mensch, zwischen Kopf, Herz und Bauch. Ich bin Sandra, Theologin und Journalistin. In meinen Beiträgen und Interviews widme ich mich persönlichen und gesellschaftlichen Fragestellungen aus einer metamodernen, integral-christlichen Perspektive. Mehr dazu erfahrt ihr auch auf meinem Blog, in meinen Büchern und in meinen Seminaren. Hallo! Diese Folge wird eine besondere, denn sie ist Teil des sogenannten Podcaston, einer Aktion zahlreicher Podcaster, die alle vom 14. bis 20. März verschiedene gemeinnützige Organisationen in ihren Podcasts vorstellen. In dieser Folge spreche ich mit Pastor Andreas Hamburg über die Lage der Ukraine, die Stiftung Solidarität Ukraine, die Friedensethik und was wir machen können, um zu helfen. Vielleicht daher noch kurz etwas zu meinem persönlichen Bezug zur Ukraine und warum ich mir für diese Sendung diese Stiftung herausgesucht habe. Ich habe meinen Mann Sergej in der Ukraine kennengelernt, seine Eltern und seine Tochter aus erster Ehe leben dort und sein Bruder ist vor kurzem an Weihnachten in der Nähe der Front umgekommen. Wir sprechen daher beide aus persönlicher Betroffenheit heraus. Ein herzliches Willkommen dir, Andreas. Es freut mich total, dass du dir heute Zeit nimmst für das Gespräch. Schön, dass du da bist. Und jetzt möchte ich dich zunächst mal den Zuhörerinnen und Zuhörern vorstellen. Andreas Hamburg ist Pastor der Markusgemeinde in Bremen und Friedensbeauftragter der Bremischen Landeskirche. Er ist in der Ukraine geboren und hat als Russlanddeutscher deutsche Wurzeln. Nach dem Theologiestudium in Deutschland war er im Auftrag der Bayerischen Landeskirche 10 Jahre Auslandspfarrer in Charkiw und Odessa für die deutsch-evangelisch-lutherische Kirche der Ukraine, bevor er dann nach Bremen kam. Und seit Beginn des Krieges in der Ukraine engagiert er sich für die geflüchteten Menschen in Bremen und für Menschen in der Ukraine und organisiert regelmäßig Hilfskonvois mit Medikamenten, Verbandszeug, warmen Decken, Lebensmitteln und anderen notwendigen Dingen. Privat ist er verheiratet und hat 6 eigene und ein Pflegekind. Respekt. Ja, magst du noch was ergänzen zu deiner Person?
Ja, das war eigentlich schon ausführlich genug. Herzlichen Dank für die Einladung, für dein Interesse. Finde ich schön, dass ich etwas über meine Arbeit berichten kann. Ja, vielleicht eine kleine Ergänzung zwischen Ukraine und Bremen. Bin ich noch in Oberfranken gewesen als Pastor. 4 Jahre war ich da tätig in einem kleinen Dörfchen namens Höchstädt.
Ah, okay. Ja, danke dir. Ja, wir haben uns schon vor längerer Zeit kennengelernt, 2012. Da war ich im Rahmen eines Gemeindepraktikums in der Ukraine und habe da auch die Pfarrkonferenz besucht oder daran teilgenommen. Und da haben wir uns eben so quasi im Urlaubsfeeling war das so ein bisschen kennengelernt. Also es ist schon eine ganze Weile her. Ja, und jetzt zu Beginn die Frage, hast du denn mit dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine gerechnet?
Überhaupt nicht. Ich erinnere mich noch ganz genau an den Abend vom Ausbruch des Krieges. Da saß ich gemeinsam bei einem ökumenischen Stammtisch in Bremen mit meinen katholischen und orthodoxen und evangelischen Kollegen. Und ich wurde gefragt, ob ich es für möglich halte, dass Russland irgendwann den Krieg gegen die Ukraine gewinnt. Ich habe Nein gesagt, ohne groß darüber nachzudenken, weil ich mir schon früher darüber Gedanken gemacht habe und ich dachte, dass Putin nie diesen Aberglauben, dass die Russen oder beziehungsweise Russland ein friedfertiges Land sei, aufs Spiel setzen wird. Ich dachte mir, das ist etwas, was absolut heilig ist, bei dem Zweiten Weltkrieg spätestens, und das sollte nie in Frage gestellt werden. Ja, am nächsten Morgen hat mich meine Frau geweckt, und diese Nachricht mitgeteilt, dass der Krieg in der Ukraine ausgebrochen ist und Russland hat das Land überfallen.
Ja, jetzt wollte ich ja mit dir über die Stiftung sprechen. Wie kam es denn dazu? Also kannst du uns so ein bisschen auf die Reise nehmen von Ausbruch des Krieges bis zur Entstehung der Stiftung?
Ja, das war tatsächlich etwas Lawinenartiges, weil die Hilfsbereitschaft der Menschen in Deutschland zu Beginn des Krieges war einfach unbeschreiblich groß. Und wir sind hier in der Gemeinde mit vielen Spenden überhäuft worden, wussten tatsächlich am Anfang gar nicht, wohin damit. Es gab auch ein paar Firmen, die Geld auch gegeben haben, damit wir auch Transporte organisieren. Und circa wenige Tage nach dem Ausbruch des Krieges haben wir den ersten LKW zusammengepackt, noch damals bei Metro ordentlich eingekauft, alles war voll. Da habe ich ein kurzes Video gedreht. Und irgendwo ist dieses Video gelandet bei unserem örtlichen Fernseher- und Zeitungsmenschen. Und dann hat es tatsächlich irgendwie geschafft in die Schlagzeilen. Ja, und auf einmal hatten wir noch mehr Spenden, noch mehr Menschen, die mitgemacht haben. Und in der zweiten oder in der dritten Woche nach dem Beginn des Krieges habe ich die Menschen kennengelernt, die bis heute meine treueste Partner sind. Das ist die Firma Buhlmann hier bei uns im Hafen, ein Rohrhandel. Und bei der ersten Begegnung war es so, dass ich reingekommen bin und da war ein großer Raum. Die haben gesagt, hier sind die Einsichtsexemplare von dem, was du jetzt erwerben kannst für die Ukraine. Das waren von Schlafsäcken bis Isomatten, Wärmewäsche, alles Mögliche da. Und dann haben wir gemeinsam überlegt, was sie jetzt im Not tut. Und dann wurden die Sachen eingekauft und so ging es los. Ja, und aus dem Ganzen ist tatsächlich jetzt schon über 150 LKWs geworden. Und heute Nachmittag übrigens beladen wir den nächsten, der Richtung Odessa auch fahren wird. Und das funktioniert tatsächlich gut in einer guten Zusammenarbeit zwischen Politik, Wirtschaft und der Kirche. Und einer der Schlüsselentwicklungen oder ein Moment, wo es richtig losgegangen ist, war, dass bei uns der Bürgermeister zum Ukraine-Frühstück gekommen ist. War wirklich ganz toll, ihn hier erlebt zu haben, ganz nah bei den Ukrainern, hat auch Gitarre gespielt und ein paar Lieder gesungen. Und zu diesem Frühstück habe ich auch eingeladen, den Inhaber von dieser Firma Buhlmann. Und dann kamen die beiden ins Gespräch. Und Herr Buhlmann hat entschlossen, dass er eine Stiftung gründen möchte. Und Herr Bovenschulte als Bürgermeister hat das Ganze beschleunigt, alle Prozesse der Registrierung. Und 3 Monate später war die Stiftung schon da, mit einem sehr beträchtlichen Kapital, was allerdings für Wiederaufbau der Ukraine zuständig ist. Bis
Ja,
dahin.
das wollte ich auch noch fragen, genau. Also, weil die Stiftung hat ja auch in ihrem Namen eigentlich als Ziel vor allen Dingen sich den Wiederaufbau der Ukraine so gestellt. Und ich habe jetzt auf der Homepage einfach gelesen, da schreibt sie, es geht um finanzielle Hilfe für die Rekonstruktion und Sicherung vor allem der sozialen Infrastruktur von Schulen, Kindertagesstätten, Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen etc. Dabei ist es uns besonders wichtig, dass jeder gespendete Euro im Land ankommt. Ihre Spenden werden daher nicht für Verwaltungs- oder Marketingkosten genutzt. Und später schreibt sie dann noch, wir helfen aber auch jetzt vor Ort. Darum freuen wir uns über Spenden, die den Menschen im kriegsgeplagten Land im Alltag helfen. Wie ist das im Verhältnis? Also das meiste Geld, wenn ich dich jetzt gerade richtig verstanden habe, dient dann schon dem Wiederaufbau, wenn denn irgendwann mal der Zeitpunkt gekommen ist. Aber ein Teil wird eben jetzt auch schon verwendet. Oder wie?
Ja, also erstmal erwirtschaftet diese Stiftung schon ein paar Prozent im Jahr. Das haben wir, aber wir haben auch sehr viele Spenden, die immer noch ankommen. Und wir haben es hier so organisiert, dass wir einen Fahrer angestellt haben, der humanitäre Güter innerhalb von Bremen sammelt. Und das wird alles Mögliche gespendet von den Zahnarztpraxis, was seine Existenz aufgegeben hat, bis Ausrüstung aus dem Krankenhaus, natürlich Möbel von den Schulen, was auch zurzeit sehr wichtig ist, weil in der Ukraine diese Kellerschulen aufgebaut werden müssen, sonst darf Unterricht gar nicht stattfinden. Und das ist jetzt schon so weit organisiert, dass wir tatsächlich 2 LKWs im Monat Richtung, hauptsächlich Richtung Odessa schicken. Und das läuft. Dafür werden auch die Gelder zur Verfügung gestellt, sei es von der Firma Bullmann oder von unseren Spendern. Bis jetzt ist es uns tatsächlich gelungen, in diesem Tonus weiterzumachen.
Warum Odessa?
Das war tatsächlich so, dass die Stadt Bremen über eine Partnerschaft nachgedacht hat. Und dann war irgendwann Odessa im Spiel und das ist nicht unbedingt auf mich zurückzuführen. Ich habe eine andere Stadt favorisiert, muss ich ehrlicherweise zugeben.
Welche wäre das gewesen?
Ivano-Frankivsk wollte ich eigentlich haben,
Ah, okay.
weil bei der Stadtverwaltung in Odessa hatte ich schon meine Bedenken und wer Ohren hatte, der höre, da hat man tatsächlich in der letzten Zeit nicht nur das Beste gehört. Und ich habe auch da meine Erfahrungen gemacht. Aber da haben wir tatsächlich eine sehr gute, elegante Lösung gefunden, dass diese Partnerschaft nicht zur Stadt Odessa beschlossen wurde, sondern zum Gebiet Odessa. Und das ist für uns auf jeden Fall sehr positiv, weil im Gebiet Odessa ist die Nord am größten, auf jeden Fall. Und wir sind dann an Militärgouverneur verbunden und diese Wege haben sich als bessere erwiesen im Vergleich zu dem, was ich so in der Stadt kannte. Und noch etwas, was wichtig war, es besteht Partnerschaft zwischen Bremen und Danzig in Polen. Und zwischen Odessa und Danzig besteht auch Partnerschaft. Deswegen sind wir jetzt sozusagen im Dreieck unterwegs und das ist sehr schön. Es gibt sogar Partnerschaft zu Riga. Das kann man auch erweitern. Und das ist eigentlich sehr gut, dass wir da so international unterwegs sind.
Ja, es klingt echt toll. Du hast gerade von der Not gesprochen, die da am größten sei. Ja, erzähl uns ein bisschen. Du bekommst ja sehr, sehr viel mit. Also durch einfach die vielen Kontakte, die du jetzt damit hast. Wie ist denn die Lage derzeit? Lässt sich das überhaupt so pauschal sagen? Oder ist es je nach Region ganz unterschiedlich, die Not? Und was sind denn Dinge oder ja auch einfach Situationen? Was wird denn wirklich gebraucht? Also beschreib das mal ein bisschen.
Ja, die Lage ist zurzeit natürlich katastrophal, weil die Temperaturen in der Ukraine sind bis minus 20 Grad und Putin hat sich zur Aufgabe gemacht, die Infrastruktur so zu zerbomben, dass die Menschen tatsächlich erfrieren. Und leider gelingt es ihm auch zum größten Teil. Das, was wir auch in Kiew hören, spiegelt sich sicherlich auch in dem Zustand der Menschen in den anderen Städten der Ukraine wider. Und das Problem ist, dass Heizsystem der Ukraine sich so auf größere Einheiten bezieht und nicht mit kleineren Heizwerken so gearbeitet hat früher. Und die russische Armee zerbombt ähnlich diese riesige Kraftwerke. Die Menschen bleiben ohne Strom. Und das bei diesen Temperaturen irgendwie zu ändern, ein Know-how einzuführen, das ist natürlich eine Aufgabe, die man nicht einfach so bewältigen kann. Als ich im August da gewesen bin, hat man schon gespürt, dass die Menschen tatsächlich sehr müde geworden sind. Seit fast 4 Jahren im Krieg und das spürt man natürlich überall. Klar, irgendwo im Stadtzentrum hast du so die Straßen, wo du das überhaupt nicht wahrnimmst. Das ist eben eine Stadt am Meer und das hat ein bisschen Urlaubsflair. Aber nichtsdestotrotz ist Krieg allgegenwärtig. Und spätestens, wenn du auf dem Friedhof bist, dann merkst du, was für ein Ausmaß an Opfer dieser Krieg schon erreicht hat. Also ich war in einem kleinen Dorf bei Odessa mit 1000 Einwohnern. Und da hatte ich auf dem Friedhof circa 80 neue Gräber der gefallenen Soldaten gezählt. Also das sind die Zahlen, die man sich gar nicht vorstellen mag. Also es ist eine menschliche Katastrophe, was da passiert. Nichtsdestotrotz gibt es viele, die immer noch motiviert sind und irgendwo Kraft finden, ihr Land zu verteidigen und dafür zu sorgen, dass das Land verteidigungsfähig bleibt. Aber ich höre immer wieder die Stimmen lauter, die sagen, Gebiete abtreten, auf Land zu verzichten. Wäre es vielleicht in dieser Phase tatsächlich angebracht? Denn was für einen Preis zahlen wir dafür, dass wir die behalten? Natürlich ist die Frage berechtigt, was für einen Preis haben die anderen bezahlt, die schon gefallen sind, damit wir die behalten. Also ich muss diese Entscheidung nicht treffen, da bin ich sehr froh darüber. Und eigentlich bewundere ich alle Menschen, die da immer noch leben und kämpfen oder einfach ums Überleben kämpfen.
Ja, Da hast du recht, das tue ich auch, ja. Ja, man kann sich das ja hier in Deutschland wirklich kaum vorstellen. Also vor allen Dingen, wenn man jetzt vielleicht keine Kontakte hat, so wie du und auch nicht, ich meine, du fährst ja sogar ab und zu hin oder kennst jedenfalls viele, die dann auch vor Ort einfach das mit eigenen Augen sehen und wahrnehmen. Und das ist einfach was ganz anderes, als wenn man das eben nur in der Zeitung hört. Wobei das natürlich auch schon eine sehr verängstigende Komponente hat für viele bei uns in Deutschland. Interessant fand ich jetzt deine Bemerkung im Vorgespräch, dass du beobachtest, dass viele, wenn es um Friedensethik geht, plötzlich ganz bibeltreu werden. Also wir haben ja auch ein pazifistisches Lager in Deutschland, das Ganze beobachtet und sehr kritisch auch begleitet, was da passiert. Und kannst du es vielleicht näher erläutern, was du damit meinst, dass die Pazifisten bei uns dann plötzlich die Bibel so ernst nehmen?
Naja, natürlich, ich kann jetzt nicht für das ganze Bundesrepublik sprechen, für den pazifistischen Lager über die Grenzen des Landes von Bremen hinaus. Was ich in Bremen wahrgenommen habe, dass in diesem Lager, wo früher eigentlich so nicht so viele mit der Bibel unterwegs waren, doch irgendwelchen Zitaten rausgraben, die dafür jetzt gerade passen. Ich meine, das berühmte natürlich aus der Bergpredigt, wenn jemand dich auf die rechte Backe schlägt, dann halt auch die andere hin. Aber ich frage mich, ob die Menschen denn so weit denken, um sich die Frage zu stellen, um wessen Backe handelt es sich eigentlich? Halte ich meine oder halte ich jetzt die Backe der Ukrainer hin? Und wie kann ich den Menschen, die im Krieg sind, verordnen, dass sie jetzt Gewaltverzichter üben können? Ich meine, wann soll ich denn das tun? In der warmen Badewanne liegen, oder einen Spaziergang durch, Bürgerpark hier in Bremen? Ich finde, es ist gewagt. Und ich finde, bei vielen Äußerungen, die da zustande kommen, wünsche ich mir etwas, mehr Bescheidenheit und vielleicht auch eine gute Portion von Empathie. Denn von hier aus sich den Mund voll zu nehmen, empfinde ich das als äußerst problematisch. Ja, die andere Bibelstelle, mit der ich zum Beispiel auch argumentiere, warum Ukraine auch Waffenlieferung auch bekommen hat und dem ich auch persönlich zugestimmt habe, das wäre die Bibelstelle, wenn ein Kind seinen Vater nach Brot fragt oder verlangt, dann gibt ihm definitiv nicht eine Schlange. Und ich finde, Bedarf der Ukraine in dieser Phase war tatsächlich nicht das Brot, sondern Luftabwehrsysteme. Und diese alte Luftabwehrsysteme, die Gepards, haben unglaubliche Dienste auch im Himmel über Odessa geleistet. Und da war ich selber da und ich konnte das vor Ort miterleben. Und das ist unsagbar viele Leben, die sie gerettet haben. Und insofern ist für mich die Frage des Pazifismus, Waffenlieferung, Gewaltverzicht, das ist keine einfache. Diese Frage sollte tatsächlich an Realität gebunden sein und nicht ein Exportgut darstellen aus den 80er Jahren und jetzt machen es genauso wie damals. Nichts ist genauso wie damals. Es gibt keine Verbindlichkeiten offensichtlich in dieser Welt, sei es im Blick auf die Ukraine oder auf Venezuela oder Grönland oder was auch immer. Wir leben in einer ganz anderen Welt.
Ja, also das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich bin auch immer für Differenzierung und ich finde es auch gerade interessant, dass du jetzt gerade das Abwehrsystem angesprochen hast. Man muss ja auch wirklich sagen, häufig wird einfach pauschal irgendwie von Waffen oder von Waffenlieferungen gesprochen oder von der Waffenlobby. Aber es ist halt tatsächlich im konkreten Fall wichtig, wirklich zu differenzieren. Also auch bei Gegenwart, um welche Waffen handelt es sich überhaupt? Und da gibt es einfach Grauschattierungen, die ich in dieser Diskussion auch häufig irgendwie vermisse. Gleichzeitig, ja, denke ich persönlich auch, dass Pazifismus, ja, was doch sehr christliches ist. Also wirklich so eigentlich unser, ja, irgendwie was, wofür, glaube ich, auch viele andere Leute die Kirche oder die Christen irgendwie auch stehen oder sie damit assoziieren, ja. Ja, aber auf der Ebene des Staates ist es halt nun mal wirklich so gut wie unmöglich. Also weil ich mir denke, der Staat definiert sich zumindest momentan, wie der Staat definiert ist. Man kann ja auch in der Zukunft irgendwie den Staat anders gestalten. Aber ich denke einfach, momentan ist der Staat hauptsächlich dadurch definiert, dass er eine Schutzpflicht gegenüber seinen Bürgern hat. Und ja, dann muss man eben tatsächlich einfach neu nachdenken. Du hast mich ja darauf hingewiesen, dass die AKD eine neue Denkschrift herausgebracht hat. Ich war da noch gar nicht up to date, aber ich habe jetzt ein bisschen reingeschaut und da argumentiert sie ja tatsächlich auch damit, dass die Schutzpflicht eben in den Vordergrund rückt und ja, machte auch so eine kleine Wende, sage ich mal, wenn man die anderen Denkschriften der letzten ja, Jahrzehnte sozusagen vergleicht. Und natürlich macht das auch manche wütend. Im Januar hast du gesagt, warst du in Landau zu einem Treffen der Friedensbeauftragten. Wie war denn da die Stimmung oder was wurde da diskutiert?
Ja, das war an manchen Stellen jenseits der Gewaltlosigkeit. Ich meine, dass niemand über sie hergefallen, also geprügelt wurde da nicht. Aber verbal, das war schon echt heftig. Und ich empfinde diese Denkschrift als absolut gut. Und ich glaube, die lädt tatsächlich zu einer Diskussion ein. Und zwar sowohl die etwas radikaleren im Bereich des Pazifismus, obwohl diejenigen, die einen Blick haben, die sie als realitätsnah betrachten. Und ich glaube, da ist für alle was zu finden. Natürlich ist Krieg Ultima Ratio, das ist klar. Also, das besagt auch Friedensdenkschrift an keiner Stelle, dass wir als Kirche jetzt für den Krieg sind. Natürlich ist es von Shalom inspiriert und von dem Frieden, von dem Jesus selber sagt, Frieden gebe ich euch, meinen Frieden, nicht so wie die Welt gibt. Nichtsdestotrotz erzeugt diese Schrift auch Spannung. Aber wie können wir denn ohne Spannung? Ich meine, wir wollen doch irgendwas in dieser Welt verändern. Und die Frage ist, wie viel Utopie verkraftet diese Welt, wenn ich jetzt ultra-pazifistisch in die Sache reingehe und den Eindruck erwecke, dass ich meine Überzeugungen aus den 80er Jahren gegen die Realität einfach verteidigen muss. Das ist eine falsche Investition. Ich finde, man muss ehrlicherweise sagen, die Situation ist eine andere. Die erste Denkschrift war 1980, die zweite 2007. Das wurde auch an die Ereignisse gebunden, die zur Zeit, zu der damaligen Zeit offensichtlich wichtig waren. Und jetzt haben wir eine ganz neue Konstellation hier bei uns in Europa. Und das ist absolut heftig. Und deswegen muss erneut darüber diskutiert werden. Und nach Möglichkeiten tatsächlich so gewaltlos wie manche Menschen, die im Bereich des Pazifismus unterwegs sind, sich das für die Welt wünschen. Wahrscheinlich in dieser Diskussion wäre das auch angebracht. Das Ding ist so, dass ich merke, dass das Friedensaktivisten Durchschnittsalter liegt irgendwie so 70 aufwärts. Und dann frage ich mich, wie bekommen wir auch andere Akteure mit ins Boot. Also ich habe den Eindruck, wenn wir nur diese Friedensethik aus den 80er Jahren als Exportgut betrachten, dann wird es nie Fuß fassen. Auch in der Bevölkerung, nicht bei den jüngeren Menschen sowieso nicht. Aber da ist auch Gesprächsbedarf. Die sind auch in einer Schockstarre zum Teil. In welcher Welt leben wir denn überhaupt? Und ich finde, das salonfähig zu machen, dazu gehört tatsächlich eine gewisse Portion der Nüchternheit und auch des Mutes zu sagen, ja, vielleicht geht es manchmal nicht anders, als mit Gewalt sein Land zu verteidigen.
Ja, oder natürlich, was jetzt einfach die andere mögliche Konsequenz wäre, zu sagen, als Kirche, dann ja, entfernen wir uns vom Staat, weil der Staat eben diese Schutzpflicht hat, und ja, geben einfach diese Allianz sozusagen auf und ziehen uns dann einfach auf das, sag ich mal, innerliche, vielleicht spirituelle zurück. Oder vielleicht auch einfach auf die anderen Aufgaben, die man dann übernehmen könnte, wie, was weiß ich, Krankenpflege oder das, was ihr jetzt macht, eben die Versorgung auch von Menschen mit dem Allernotwendigsten, ja. Also das wäre ja auch eine Entscheidung, die möglich wäre, die ich jetzt aber so in der Diskussion auch nicht oft höre.
Ja, ich bin absolut bei dir. Ja.
Ja, wie schätzen denn die Menschen, die du jetzt aus der Ukraine kennst, die Lage ein? Also geht der Krieg bald zu Ende oder ist es so, wie ich es irgendwie wahrnehme, ist es so eine, weiß ich nicht, so eine, also man denkt immer kurz, jetzt steht es kurz vor und dann ändert sich es wieder und so geht das die ganze Zeit.
Ja, seit dem besagten Abend Beim Ökumene-Stammtisch versuche ich mich jeglicher Prophezeiung fernzuhalten.
Ja.
Ich habe meinen Kollegen Alexander Groß gefragt, der in Odessa Pastor jetzt ist und der vor kurzem bei uns in Bremen war, was er denn davon hält. Ich gebe jetzt das nicht wortgetreu wieder, aber sinngemäß hieß es, wir haben jetzt mit zwei Menschen zu tun, die eine sehr verhaltensoriginelle Art an den Tag legen. Damit meint er natürlich Trump und Putin. Und die verstehen nur die Sprache der Gewalt. Bei Putin ist es besonders ausgeprägt. Erst von auf der Straße hat er sozusagen sein Wesen aufbauen lassen. Er kennt sich im Bereich der Kriminellen. Es ist offensichtlich so, dass bei manchen Handlungen er auch das spüren lässt. Und solche Menschen verstehen natürlich nur die Sprache der Gewalt. Und dann haben wir auf der anderen Seite auch das Gegenteil von Diplomatie, das ist Trump, der auch zeigen kann, dass er Macht hat, und das hat er jetzt auch schon gezeigt. Und dass wir in der Misere, dass wir zwei jetzt haben, doch vielleicht einen Segen finden, dass sie sich gegenseitig irgendwie überzeugen können, dass es nicht so weitergeht. Also das wäre so die Hoffnung, die Alexander Groß geäußert hat. So kann es nicht weitergehen. Natürlich hofft man darauf, dass das Russland jetzt finanziell vielleicht diesen Krieg nicht stemmen kann. So wie heute man gehört hat, diese Verhandlungen zwischen Amerika und Indien, fast zollfreie Zone mit der Verpflichtung, dass Indien jetzt kein Öl mehr von Russland kauft. Das könnte alles dafür sorgen, dass der Krieg demnächst zu Ende geht, weil er einfach nicht weitergeführt werden kann. Kostet ja viel Geld und die Situation in Russland ist ja nicht besonders rosig. Aber in der Ukraine ist es ja natürlich noch schlimmer, weil da die Kälte den Menschen zu schaffen macht. Und das ist für mich unvorstellbar, jetzt als Elternteil zu wissen, dass meine Kinder in der Nacht frieren und ich nichts tun kann. Also das ist jenseits meiner Vorstellung. Ja.
Ja. Ja, vielleicht noch abschließend, was kann denn jeder Einzelne oder jeder Einzelne deiner Meinung nach tun, um zu helfen? Also spenden, deswegen machen wir jetzt ja auch die Folge. Beten, das fällt mir so ein. Also ich selber fühle mich da oft auch sehr ohnmächtig. Hast du da vielleicht noch
Nein, ich
was?
glaube, die erste Aufgabe hört sich ja schon fast in der Schule an. Aber eine sehr verheißungsvolle Haltung wäre tatsächlich doch nach innen zu schauen, weil alle diese große kriegerische Auseinandersetzung, die lenken uns eigentlich vom Wesentlichen ab. Wie gehen wir miteinander um? In kleineren Kreisen, mit meinem Ehepartner, mit meinen Kindern, bis meine Kirchengemeinde oder mein Fußballverein, was auch immer. Und ich finde, da die Friedfertigkeit ein bisschen einzuüben, ein bisschen sich ausbremsen, nicht zu schnell reagieren. Und das kann tatsächlich eingeübt werden. Natürlich für uns Menschen, die an Gott glauben, wird immer der Frieden vor Augen stehen, von dem Jesus Christus spricht, diese besondere Qualität des Friedens, dass man ihn zusprechen kann, ohne Wenn und Aber, auch wenn ich mein Gegenüber jetzt nicht unbedingt als einen empfinde, der es verdient hat, von mir einen Friedensgruß zu bekommen. Aber darauf hoffen wir, dass dieser Shalom tatsächlich unsere Beziehungen verändern kann und auch unsere Herzen. Also darum geht es, von so einem Frieden zu profitieren. Das wäre die erste Aufgabe. Aber abgesehen von der Kirche gibt es natürlich super Konzepte von gewaltfreien Kommunikation. Also ich finde, das einzuüben für die Menschen wäre es absolut wichtig. Und bei uns in Deutschland, also beim Aufstieg von AfD wird definitiv nicht friedlicher unter vielen Gruppen in der Gesellschaft. Und ich finde, dem sollte man schon was entgegensetzen. Ja, ich glaube schon, dass es sinnvoll ist, zu spenden, natürlich an die zu spenden, bei denen man irgendwie existenziellen Bezug hat oder Organisationen, denen man irgendwie vertraut. Was noch schöner ist, und das erlebe ich immer wieder, wenn wir unsere jährliche Aktion durchführen, die heißt Weihnachten ist, wenn jemand liebevoll an dich denkt. Das sind solche Beutel mit dieser Aufschrift auf Ukrainisch und wir verteilen die in Bremen Und die werden dann mit Geschenken gefüllt und dann holen wir die ab von den Schulen, Kindergärten, von Privatpersonen. Und ich finde, die Wirkung von diesem Beutel ist eigentlich absolut genial. Also da können keine 150 LKWs mithalten, weil wenn du die Bilder siehst, wie die Kinder diese Beutel auspacken, was für einen Gesichtsausdruck sie da haben, oder wir haben ein Video bekommen, dass die Kinder in einem Luftalarm mit ihren Beutel in den Keller gehen und da weiter auspacken und dabei lächeln. Boah, das bewirkt was. Das bewirkt was in den Kindern und auch in den Menschen, die diese Beutel gepackt haben. Das wäre wahrscheinlich ein Weg, der für die nachhaltige Friedensbewegung sorgen kann. Und oder sollte man einsetzen und etwas auch mit den Händen tatsächlich tun. Das ist sehr wichtig, glaube ich, als Psychohygiene. Nur Spenden ist auch gut. Natürlich sagt auch keine Organisation nein zu den Spenden. Aber etwas zu beladen, etwas zu sammeln, warme Wäsche oder Kerzen oder was auch immer und irgendwo hinzubringen, wo es dann weitergebracht wird in die Ukraine, das wäre auf jeden Fall wichtig. Und das Gebet, klar, also das Gebet ist die Quelle unserer Inspiration, weil wir leben ja von dem, der uns gesagt hat, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und das ist die Liebe in Person und diese Liebe gehört auch weiterzugeben.
Danke dir. Also das hat mich gerade auch wirklich berührt. Danke. Also, wenn ihr jetzt beim Zuhören Lust bekommen habt, zu helfen, die Seite und die Bankverbindung der Stiftung findet ihr dann in den Shownotes. Und dir sage ich jetzt an dieser Stelle vielen, vielen lieben Dank, Andreas. Ich fand es sehr schön, mit dir zu sprechen.
Ich habe mich auch sehr gefreut, auch dich zu sehen. Ich habe es noch vielfach vor Augen, unsere erste Begegnung damals in Odessa. Schön, dass wir uns auf dieser Plattform wieder getroffen haben. Vielleicht irgendwann, so Gott will, auch live. Sehr
Ja,
gern.
das sehe ich auch
Alles
so.
Gute dir und Gottes Segen.
Dir auch alles Gute.
Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, ich hoffe sehr, dass dir die heutige Folge gefallen hat. Wenn ja, dann abonnier doch einfach den Podcast und teile ihn mit anderen über Facebook, WhatsApp, deine Mails oder auch einfach mündlich im Gespräch mit deinen Freunden und deinen Freundinnen. Bis hoffentlich zum nächsten Mal. Alles Liebe, deine Sandra.